Oh, Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Du bist gut. Halleluja. Genauso wie wir das gesungen haben, du bist gut, du bleibst gut. Das ändert sich nicht. Und Herr, ich danke dir für deine Güte und für deine Freundlichkeit heute Morgen. Du hast gesagt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Herr, ich danke dir für diesen Morgen, dass du so gut bist und dass du uns Anteil daran haben willst, dich zu erkennen als der gute Vater, der wirklich gut ist, der so viel besser ist, als wir es uns jemals erträumen könnten oder erdenken könnten, Herr. Und ich danke dir heute Morgen für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, dass du einen Plan mit dem Leben hast. Und dass keiner hier ist, mit dem du nichts vorhättest. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du mit jedem etwas vorhast, weil du bist groß und du hast alles geplant. Von Anbeginn der Zeit hast du geplant mit jedem Einzelnen. Herr, und ich danke dir so wie jemand, der sein Haus plant und baut. Herr, so hast du dein Haus vorbereitet und so hast du dein Haus im Blick. Und du hast gesagt, jeder von uns wird aufgebaut zu einer Behausung im Geist. Das heißt, du hast einen Tempelbau im Sinn, der so weit größer ist als das, was jemals in der Geschichte passiert ist. Und du bist mittendran, du bist da total dabei. Herr, und ich danke dir, dass du jeden einzelnen von uns da im Blick hast und schaust, was passiert jetzt, was kommt jetzt, Herr, und ich danke dir dafür und du hast nur Gutes im Sinn. Herr, und du hast selber in deinem Wort gesagt, du kennst die Gedanken, die du über uns hast. Herr, und die sind gut, die sind zum Heil. Danke, Vater. Herr, und ich danke dir, dass du uns total siehst, wie wir sind. Herr, und ich danke dir, dass du uns kennst, wie keiner uns kennt und trotzdem sagt, ich habe einen Plan mit dir. Du bist der Einzige, der alle unsere Fehler kennt. Noch nicht mal wir selber kennen sie. Aber du kennst sie alle. Und trotzdem sagst du, ich habe einen Plan mit dir. Du bist mein Kind. Ich liebe dich. Und das wird sich nicht ändern. Boah, Herr, ich danke dir dafür. Das ist so gut zu wissen. Ich danke dir, Herr, dass du unsere Familien kennst. Und weißt, was uns Schwierigkeiten bereitet. Aber du bist größer. Du kennst unsere Familien und du weißt, wer noch nicht gerettet ist, aber du bist größer. Herr, da wo wir denken, wie wird das werden, da hast du die Antwort, weil du größer bist. Herr, und ich danke dir, dass wir eigentlich heute Morgen gar keinen Grund haben, für unsicher zu sein, weil du dir sicher bist mit deinem Plan. Ich danke dir, dass wir heute Morgen überhaupt gar keinen Grund haben, uns Sorgen zu machen, weil du der Vater bist, der in Kontrolle ist. Und Herr, ich danke dir, dass egal was in unserem Leben gerade aktuell ist, wo der Feind uns groß machen will, dass es eine Sorge ist und dass du kleiner bist als das Problem. Da lachen wir drüber und wir sagen, Herr, du bist größer. Du bist größer. So egal, was der Teufel uns heute Morgen groß gemacht hat, was das Problem ist, du bist größer. Ich danke dir, Gott, dass du groß bist und dass du dann noch gut bist. Herr, ich danke dir dafür. Es gab früher Leute, die waren groß und beängstigend. Und das war eine blöde Kombi. Aber du bist groß und gut. Und du meinst es gut für uns. Herr, und du hast gesagt, ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Ich werde machen, dass sie mich lieben. Ich werde meine Gebote, meine Satzungen in ihr Herz legen. Ich danke dir, dass du alles in uns hineingelegt hast, dass wir dich lieben können, dass wir den Plan ausfüllen können, den du mit uns hast, weil du alles vorbereitet hast. Herr, und so sind wir heute Morgen und können total ermutigt sein über dich als guter Vater, weil du alles vorbereitet hast. Und da, wo der Teufel uns was groß machen will und sagen will, mag sein, aber das Ding in deinem Leben hat er bestimmt vergessen. Da lachen wir drüber und sagen, nein, unser Gott ist größer. Er hat alles geplant, weil er der beste Planer ist, den es je gegeben hat und den es je geben wird. Und seine Planung, die war und ist durch und durch gut. Herr, dafür preisen wir dich, dafür loben wir dich, dafür beten wir dich an. Und sagen, Herr, wir dürfen ohne Furcht, ohne Angst vor dir kommen. Wir dürfen zum Thron der Gnade laufen mit Freimütigkeit, hinzutreten vor deinen Thron als deine geliebten Kinder. Wir haben den freien Zugang durch des Sohnes Blutes. Oh, wir sind frei gemacht für die Freiheit. Danke, Vater, dass all das in dir ist und dass Heute ein neuer Morgen ist der Barmherzigkeit, ein neuer Morgen der Gnade, ein neuer Morgen der Freiheit, ein neuer Morgen, in dem alles möglich ist. Wow, ich danke dir, Herr, für diesen Tag. Danke, dass du gut bist. Danke, Herr. Danke, Gott. Du bist groß. Wow. Amen. Wir haben das so gesungen, oh, Gott ist gut, Gott ist gut. Ich habe gedacht, das kann man eigentlich so gar nicht oft genug betonen, dass Gott gut ist. Und weißt du, dass es eine Zeit gab, wo die Leute geglaubt haben, dass Gott nicht gut sein kann? Dass es eine Zeit gab, in der gesagt wurde, du musst Angst vor Gott haben. Richtig Angst. Man hat so gewusst, Martin Luther zum Beispiel hatte lange Zeit Angst vor Gott gehabt. Und was hat das verändert, als er im Römerbrief von der Liebe gelesen hat? Hat er erfahren, dass Gott ihn liebt, obwohl er Fehler macht. Was für eine Offenbarung. Und das konnte man sich aber lange Zeit nicht vorstellen, dass Gott mich liebt, weil ich weiß ja, wie ich bin. Und wenn jetzt da ein perfekter Gott ist, dann denke ich aus mir heraus, das ist doch eine schlechte Kombi. Und was mich wirklich begeistert ist, wie Jesus über den Vater spricht. Das ist für mich der absolute Hammer, weil es gibt keinen, der den Vater besser kennt als der Sohn. Weißt du, der Punkt ist ja der, man könnte das ja auch so sagen, weißt du, keiner kennt mich eigentlich besser als meine Kinder. Weil die hängen länger mit mir rum. Und weißt du, die wichtigste Offenbarung, bin ich überzeugt, die Jesus eigentlich brachte, als er kam, war die Offenbarung vom liebenden Vater. Das war der absolute Hammer, was er da reingebracht hatte. Und es ist klar, ne? Jesus sagte zum Beispiel, mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Also Jesus sagte, weißt du, niemand kennt den Vater so gut wie ich, aber ich, wenn ich will, kann es denen offenbaren, dass sie das so gut erkennen, wie ich erkenne, dass der Vater gut ist. Und das Coole ist, jetzt könnte man uns die Frage stellen, ja, will das denn der Herr Jesus überhaupt? Ja, er will. Er will. Ich gehe stark davon aus, dass er das will. Ja? Hier steht, und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Nicht offenbaren muss. Das heißt, Jesus muss uns nicht den Vater offenbaren. Er will uns den Vater offenbaren. Warum? Weil er so begeistert vom Vater ist. Wenn jemand von einer Sache fasziniert ist und überwältigt und alles ausgefüllt ist von dieser Sache, wird er überall von dieser Sache erzählen, ob es passt oder nicht. Schon mal solche Leute kennengelernt? Die haben so eine Agenda in ihrem Herzen und wenn du dich mit denen zusammen triffst, irgendwann läuft es auf diesen Punkt raus. Du hast keine Chance. Du kannst das Gespräch lenken, wie du willst. Du wirst an diesen Punkt kommen, weil da einfach diese Leidenschaft drüber ist, weißt du? Das ist egal mit wem. Sagen wir mal, da ist ein Fußballfan. Ganz interessant. So, haben wir mal getroffen mit einem Ehepaar und der war so verrückt nach Fußball, wie er drauf gekommen ist auf das Thema. Faszinierend. Ich meine, diese Gedankengänge und diese Brücken, da kommst du gar nicht mit. Und schon bist du mitten im Thema drin. Das ist der Hammer. Aber weißt du, so cool. Es ist auch mit Jesus. Wenn wir fasziniert von ihm sind, mittendrin. Ne? Weiß ich von jemandem, älterer Herr, saß im Whirlpool im Schwimmbad. Oh, Haufen Leute im Whirlpool. Und dann sagt er, boah, ist das heiß. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wie wird es für diejenigen sein, die in die Hölle kommen? Ne? So, weißt du, und schon bist du beim Thema. Ne? Und es war einfach nur ein harmloser Whirlpool. Ne? Und so geht das einfach, weißt du. Und das Faszinierende bei Jesus ist, er kam immer wieder auf den Vater zu sprechen. Immer wieder siehst du, er kommt auf den Vater. Und Jesus brachte eine Offenbarung des Vaters auf die Erde in einer Art und Weise, wie es niemals und niemand vorher getan hat. Und das war natürlich sehr herausfordernd für die religiösen Menschen damals, wie natürlich auch heute das herausfordernd ist. Und es gibt so ein Gleichnis, wo ich denke, das ist das Gleichnis, wo Jesus ein Bild vom Vater zeichnet, das so in religiösen Augen schräg ist und wir da Schwierigkeiten haben, das zu verstehen. Und mit diesem Gleichnis möchte ich uns heute Morgen herausfordern. Seid ihr bereit? Frag mal deinen Nachbarn, bist du bereit? Fußball? Nein. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Heute würde ich wahrscheinlich sagen, es ist das Gleichnis vom Vater. Weil ich das Herz des Vaters darin so faszinierend finde, ich weiß es nicht, das flasht mich einfach so total. Ich fange mal an, wir wissen natürlich, dass es allein Lukas 15 steht, ich fange mal an zu lesen. Ich glaube, das ist Vers 11 dann. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Das ist krass, ne? Mein Gut, kennen wir alles, ist jetzt nicht eine Überraschung, eine Wendung für uns. Aber ich denke, wenn man das so liest, ganz ehrlich, ist ja eigentlich nicht nur der Sohn mit dem Erbe so verschwenderisch gewesen, sondern halte ich fest, meiner Meinung nach auch der Vater. Wenn man es so ganz genau nimmt, ich meine jetzt mal unter uns, wer hätte so einem rebellischen Sohn das Erbe ausgezahlt? Und der Vater erklärte sich bereit, seinen Besitz aufzuteilen. Der Vater sagte zu diesem halsbrecherischen Plan, ja, machen wir. Ist doch interessant, ne? Ich meine, das ist ja ein Gleichnis und Jesus erzählt hier von dem Vater und von den Kindern, wie sich das so verhält. Und wenn man so irgendwie, ich weiß es nicht, ob man denken könnte, kennt Jesus den Vater wirklich so gut, wie das hier beschrieben steht. Deswegen habe ich vorher die Stelle gelesen, dass er ihn kennt und er will ihn offenbaren, ne, damit wir jetzt damit klarkommen, was jetzt so kommt. Und ist völlig klar, Jesus meinte den Vater. Und das ist echt krass, weil, also überleg doch mal, warum sollte ein Vater seinem Sohn das Erbe auszahlen? Weil er weiß doch, was der Sohn mit dem Erbe tun wird. Und es war ja nicht so, dass das Erbe ausgeteilt, dann, boah krass, hat das ganze Geld verprasst. Nee, das kam mir zu überraschen, das hätte ich jetzt nicht gedacht von meinem Sohn. Verstehst du, wenn das der Vater Gott ist, dann wusste er das und trotzdem teilt er das Erbe aus. Wenn wir das runterbrechen auf eine menschliche Art und Weise, dann würden wir sagen, wird keiner machen, der bei Trost ist. Sondern wird sagen, pass auf, wir geben dir das so nach und nach, weil wir dich kennen. Und wenn du das ganze Erbe auf dem Kopf hast, hast du nichts mehr, das wäre dumm. Und dann machen wir uns nicht mit schuldig. Und jetzt sagt Jesus, da ist der Vater, der sagt, mach mal. Hallo? Ich meine, in der damaligen Zeit war das noch mal krasser wie heute. Aber für die Zuhörer damals, das ging gar nicht. Wäre vielleicht eine nette Geschichte, wenn es nicht Gott der Vater gewesen wäre. Dann wäre vielleicht, wo man echt gesagt hat, was war das für ein Vater, ne? So. Kurze Zeit später packt der Jüngere alles, was ihm gehört, zog ein fernes Land und er brachte sein Vermögen mit einem ausschweifenden Leben durch, sagt eine andere Übersetzung. So, wenn wir weiter überlegen, das wird ja noch besser, ne? Ein Erbe auf den Kindern aufzuteilen, ne? Ist ja, wenn die Eltern gestorben sind, dann wird das Erbe erst eigentlich verlesen und so weiter. Und hier kommt der jüngere Sohn und sagt, Vater, weißt du, mir dauert das zu lang, machen wir mal so, als wärst du schon tot. Ich habe einfach keinen Bock mehr zu warten. Ich will mein Erbe jetzt haben. Das war ein Skandal. Ist es teilweise vielleicht heute immer noch, aber damals noch mal krasser, dass das sich einer gewagt hat zu machen. Das ist allein schon an dem Gleichnis, dass man denkt, woher hat er dieses Gleichnis? Das passt vorn und hinten nicht. Weil wer käme auf die Idee? Es wird nachher noch mal ein bisschen deutlicher. Also es war eine absolute Beleidigung und das war eigentlich der Vater müsste getroffen sein, Schmerz zerreißt und voller Bitterkeit eigentlich, wie er behandelt worden ist von diesem Sohn. Ne? Also wirklich krass. Und Jesus erzählte dieses Gleichnis den Pharisäern und Schriftgelehrten. So, und in diesem kulturellen Umfeld wäre dieser Schritt eine Abkehr gewesen von der ganzen Tradition, vom ganzen Familiendenken, von allem. Das ging nicht. Und dass der Vater sich dazu bereit erklärt ist, weißt du, das ist so eine Beleidigung. Eigentlich, weißt du, der Sohn Prügel verdient. Ne? Heute, weiß ich nicht, kennt das keiner mehr, ne? Aber damals, ne? So, aber jetzt wird's ja noch wilder. Der Vater willigt ein. Sagt, okay. Boah. Ey, überleg dir das mal. Jetzt mal, pass mal auf. Wenn ich mir das jetzt so überlege, ich gehe jetzt zu meinem Vater, der lebt noch, meine Mutter auch, und ich gehe hin und sage, ey Papa, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich weiß echt nicht, wie lange das noch dauert mit euch, ja. Aber könnt mal was machen, könnt ich jetzt schon mein Erbe haben? Das dauert mir einfach zu lange. Ich will einfach mal die Knete auf den Tisch kloppen. Können wir das machen? Können wir da irgendwie jetzt was tun? Das wäre super gut. Entschuldigung, bei aller Liebe, könntest du dir das vorstellen, dass du es machst? Ich würde das nicht machen. Ich würde mich schämen, das doch zu machen, oder? Ich würde sagen, boah, das ist krass. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie mein Vater reagieren würde. Vielleicht würde ich doch noch eine Ohrfeige kriegen. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Also das ist schon krass, weißt du, wenn du das so bringst und sagst, ey, teilt doch mal das Erbe auf und hey, ihr habt doch dein Haus und können wir doch verkaufen, oder? Und also das waren jetzt meine Ideen. Was denkt ihr so? Also wahrscheinlich würde ich nichts mehr bekommen. Also wahrscheinlich, weißt du, würdest du enterbt werden oder so. Und hier, wenn du es einfach mal so vorstellst, denkst du, ey, das geht gar nicht, das ist ja total krass. Und damals war es ja noch so, dass der Sohn die Familiengeschäfte des Vaters weitergeführt hat. Also nochmal undenkbar, alles in den Sand gesetzt, das geht gar nicht. Das ist eigentlich unmöglich, dass das überhaupt, erstens ist es unmöglich, dass es ein Sohn macht und zweitens ist es unmöglich, dass ein Vater einwilligt. Eigentlich doppelt verrückt, die Geschichte. So, aber die müssen sich das anhören, die Pharisäer und Schriftgelehrten, ne? Und die anderen. So, also inmitten dieses Schmerzes und der Demütigung, weißt du, und man muss ja auch eines mal, ne, man liest das so, aber weißt du, ich habe mich auch gefragt, warum reagierte der Sohn denn so? Da gibt es doch immer eine Vorgeschichte. Das ist ja nicht, weiß man ja irgendwie auch, ne, wenn man in der Gemeinde tätig ist, dass nichts von jetzt auf gleich und bumm, auf einmal, ja, da hätten wir alle nichts gedacht, auf einmal ist die Sauerei groß, sondern da ist immer ein Weg dahin, eine Herzenshaltung, die in diese Dinge hineinführt. Also was ist das Herz hinter dieses Sohnes gewesen, dass er gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, gib mir das Erbe, ich hau ab in ein fernes Land, ganz weit weg. Verstehst du, der ist ja nicht in die Nachbarschaft, in die Ortschaft gegangen, hat gemeint, ey, ich hau mir hier die Hucke voll in der Kneipe. Sondern in ein fernes Land, also möglichst weit weg von denen, kein Bock mehr. Verstehst du, dann hat er sein Geld mit Huren und mit allem durchgebracht und was weiß ich, also eigentlich aus so einem, wie soll man sagen, aus so einem netten Dorfleben, auf einmal so der Partykönig. Weißt du? Das Ballermann oder keine Ahnung, wie man sich das vorstellt. Also, weißt du, wo du denkst, der haut ja alles über Bord, seine ganzen Prinzipien, alles, was er eigentlich da bekommen hat, vom Vater beigebracht, haut er einfach alles auf Bord und sagt, ist mir alles voll egal. Also, schon krass. So, das macht ja keiner von einfach, oh, ich hab Bock. Ich hab Bock, mein Leben zu zerstören. Oh, wo kommt der Gedanke her? Cool, mach ich. So, das gibt es nicht, sondern da ist immer ein Weg dahin. Ja, und das ist auch wichtig, was ist da mit diesem einfach passiert. Ne? Also beide Söhne hatten ja eigentlich viel zur Verfügung gehabt vom Vater. Und weißt du, vielleicht, weiß ich nicht, war der Jüngere so, weißt du, oh, der hatte vielleicht ein bisschen gern Spaß oder was weiß ich. Und der Ältere immer, nee, wir müssen aber an die Pflichten denken. Ne? Siehst du ja auch später nachher, wie der Sohn so drauf war. Immer, nee, ganz genau und nein, hier, jetzt ist nein, erst Arbeit, nein. Da, wir wissen es nicht, dass die sich vielleicht da so in der Wolle hatten. Der andere, oh, ey, geh mir nicht auf den Senkel, Bruder, ey, ich hab keinen Bock mehr, ey. Oh, mir fällt gerade die Story von Kain und Abel an, ey, lass mich in Ruhe. Oder, ne, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war da was, wo er einfach total unzufrieden war und hat gesagt, ich hab die Schnauze voll. Ne? So, und das ist dann schon krass, also was da irgendwie gewesen ist. So, am Ende des Gleichnisses lesen wir, dass der Ältere überhaupt nicht begeistert von der Rückkehr seines Bruders war. Verstehst du? Der hat nicht gedacht, boah, Gott sei Dank war er da. Ich habe mir echt Sorgen gemacht, sondern, oh, der ist wieder da. Also du merkst, da ist ein Verhältnis gewesen, was von vornherein eigentlich wahrscheinlich nicht so in Ordnung war. Also meine persönliche Meinung, kannst du anders denken, vielleicht, ja, Blutsbruder, denke ich, keine Ahnung, aber so denke ich einfach, ne? Der Ältere hatte wahrscheinlich alles wunderbar gemacht, in seinen Augen, und der Jüngere eben nicht. Und das brachte vielleicht so einen Graben zwischen den beiden. So, und der Jüngere, der wendete sich ab von Gottes Geboten, ne, von all seinen Pflichten, von all dem, und lebte einfach in offener Rebellion. So, aber der Hammer ist in all dem, dass der Vater den Sohn immer noch liebt. Er beendet die Beziehung nicht. Eigentlich hätte er das Recht dazu gehabt, zu sagen, hey, das war's. Weißt du, weil du hast ja das Erbe bekommen. Du kannst ja nicht nochmal erben. Da kann man wieder zurück. Du kannst ja nicht nochmal. Das geht ja nicht. Das war ja auch die Denkweise. Ich kann nicht mehr Sohn sein, sondern Knecht. Ich habe ja schon geerbt. Das ist schon gelaufen. Der Vater ist ja schon gestorben. Das war's ja. Also bildlich gesprochen quasi in dem. Und das ist interessant. Etwa, Vers 14, etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine Hungersnot aus. Zufällig. Ging ihm das Geld aus und eine Hungersnot. Also das gibt's doch gar nicht, ne? Hat der Vater da irgendwie seine Hände im Spiel gehabt? Man weiß es nicht. Und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm eine Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Allein das ist jetzt der Hammer. Verstehst du, da ist jemand, der ist aus gutem Haus gewesen. Der hatte schicke Kleider gehabt, Siegelring, all das. Und er hat wahrscheinlich alles versetzt. Und jetzt kommt er dahin, einen Bauern zu fragen, darf ich die Schweine hüten? Für die Juden sind Schweine unrein. Das heißt, dieser Junge ist wirklich ans Ende gekommen, dass er gesagt hat, ich werde Schweine hüten. Das war ein absolutes No-Go. Also du siehst, der ist wirklich am Ende. So, und das wird ja noch schlimmer. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hatte. Aber niemand gab ihm etwas. Also es war echt ein Tiefpunkt. Weißt du, wenn du da sitzt und du siehst die Schweine essen und denkst, lecker. Ich wär jetzt gern Schwein. Also da muss schon was passiert, ne? Es steht nicht, dass er gedacht hat, er will das Schwein essen. Da war noch, dass er gedacht, nein, das machen wir nicht. Aber das, was die essen, das würde ich gern essen, ne? Also in seinem Tiefpunkt waren Prinzipien noch da, ne? Da war noch was, was vom Vater reingelegt worden ist, was nicht ganz weg war, ne? Das war gut. Und das ist ja eigentlich, wie es auch ist, so herrlich, ne? Und dann guck, schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Und diese Überlegung ist ja wichtig. Ich werde gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Also ihm war das bewusst. Er hat gesagt, ich habe gesündigt, ich habe alles, das geht gar nicht, was ich gemacht habe. Und dann sagt er, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Also hier siehst du die Schwere von dem, was er gemacht hat. Es war nicht einfach so, ja gut, meine Güte, sagt er, sorry, Papa, war ein Fehler, sondern eigentlich bin ich nicht mehr wert, sein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als dein Tagelöhner ein. Das war sein Denken, dass er gesagt hat, Sohn kann ich nicht mehr sein, das Ding ist gelaufen, das ist vorbei, Erbe ausgezahlt, ich habe meinen Vater für tot erklärt, das geht gar nicht, aber da ist eine Chance, dass ich vielleicht Tagelöhner werde, weil die Tagelöhner, denen geht es so gut bei meinem Vater, denen geht es richtig gut. Und weißt du, was ich der Hammer finde in allem, weil ich finde diesen Punkt wichtig. Weißt du, man kann jetzt sagen, der kann sich nicht mehr vielleicht vorstellen, nach Hause zum Vater zu kommen, um Sohn zu sein, aber ich glaube, dass der Vater was in ihm reingelegt hat, dass er sich vorstellen konnte, zurück zum Vater zu kommen. Vielleicht nicht als Sohn, aber als Tagelöhner. Also war da was in ihm, das sagte, da zieht mich was zum Vater. Vielleicht nicht nach der Vorstellung, die der Vater über ihn hat, aber nach seiner eigenen Vorstellung. Und ich finde den Punkt klasse. Weißt du, dass egal, wie wir eigentlich so im Leben auch wegrennen von Gott, wenn wir uns vielleicht nicht mehr vorstellen können, so ganz dicke mit Gott zu sein, aber irgendwie doch so ein bisschen. Weißt du, warum ist das so? Weil da was hineingelegt ist von Gott in uns, was so eine Sehnsucht nach Gott ist, eine Sehnsucht nach dem Vater. Jeder Mensch hat so eine tiefe Sehnsucht hineingelegt bekommen nach diesem Vater, nach dem Vater Gott. Und das ist der Hammer und das ist so wunderbar, weißt du? Und er hat gesagt, nur als Tagelöhner. Weißt du, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber da fällt mir so ein, nur an der Schwelle des Hauses des Herrn. Ich bin noch nicht mal auf seinem Schoß, ich bin noch nicht mal ganz drin, aber nur an der Schwelle, das ist schon der Hammer. Weißt du, und hier sagt er, als Tagelöhner, das würde schon völlig ausreichen, als Tagelöhner, Das wäre super. So, also das war, was er sich so vorgestellt hat. Und jetzt bekam er den Mut, ne? Und so kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Oh, das hat ihn alles gekostet, das zu machen. Das hat ihn alles gekostet, alles, wirklich alles. Also das war echt krass. Der Sohn kommt wieder zum Vater. Jetzt denkst du, boah, ne? Die Zuhörer in der Geschichte, ja, ja, jetzt kommt er zum Vater, ja, ja, ja. Und wie stellt Jesus jetzt den Vater Gott dar? Hört euch das mal an. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Das heißt, erstens, obwohl der Sohn so weit entfernt war, hat der Vater ihn gesehen. Das bedeutet, der Vater hielt Ausschau nach dem Sohn. Und das war nicht zufällig, dass der Vater da stand und sagte, wow, hey, so, ne? Sondern der Hammer ist, ich muss mal hier umdisponieren, Entschuldigung. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Und ich glaube, dass das so die Vaterliebe Gottes ist. Er hält Ausschau nach diesem Sohn. Und er erwartet ihn zurück. Obwohl es undenkbar ist, dass ein Vater so einen Sohn zurückerwartet, weil eigentlich müsste er voller Bitterkeit sitzen und sagen, wenn der nochmal hier kommt. Kennst du, hast du schon mal miterlebt, es gibt Väter, ne, auf unserer Welt, ja, die sagen, ich will meine Kinder nie wiedersehen. Das gibt es. Und es gibt Kinder, die sagen, ey, ich würde gerne eine Beziehung zu meinem Vater herstellen. Und der Vater sagt, ey, wag dich hierher zu kommen, ich schlag dir die Zähne ein, du betrittst nie wieder mein Boot. Das gibt es. Das gibt es wirklich. Das ist grausam, aber das gibt es. Und nach so einer Geschichte, wie hier abgelaufen ist, welcher Vater würde gucken, dass dieser Sohn zurückkommt? Das wird ja noch bunter, die Story. Die wird ja noch verrückter. Dann guck dir das an. Voller Liebe und Mitleid. Voll was? Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Also der Punkt ist, ne, er lief ihm entgegen. Sowas gehörte sich in dieser Kultur für ältere Männer auch nicht, dass sie da, was weiß ich, und den Rock dann hoch und dann sind die da gelaufen oder was. Das ging gar nicht so. Und er lief ihm entgegen. Das war schon der erste Hammer. Aber was zweitens ist, warum lief er ihm entgegen? Und das finde ich krass, ein Historiker hat mal gesagt, die Bewohner des Dorfes hatten das Recht, diesen Sohn mit Tonscherben oder mit Tonkrügen zu bewerfen, weil er Schande gebracht hat auf die ganze Familie und somit haben die sich da eins gemacht als Dorfbewohner und das bedeutet, der Vater brachte sich in die Schusslinie seines Sohnes. Also das war ein ganz bewusster Schritt, den der Vater hier tat, weißt du, das ist eigentlich total verrückt. Weißt du, sondern eigentlich, also ein paar Tonscherben würden dem gut tun, dem Lümmel. Nein, nicht so ein Denken, sondern er lief ihm entgegen. Weißt du, das, ich weiß nicht, ob dich das so ein bisschen an deine Errettung bringt, so Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist, total unverdient hat er sich in die Schusslinie des Feindes begeben. Das ist der Hammer. So, und so präsentiert Jesus den Vater. Er begibt sich in die Schusslinie seines Sohnes. Und drittens, voller Liebe und Mitleid lief er ihm entgegen. Also nicht voll Hass, voll Verletzung, voll Bitterkeit, Kränkung. Da war überhaupt nicht dieser Antrieb, sondern wir lesen, der Antrieb war voller Liebe und Mitleid. Die Geschichte wird eigentlich immer doller, weil du eigentlich denkst, das ist unrealistisch. Weil, weißt du, so ist kein Vater auf dieser Welt. Es gibt keinen Vater, der so perfekt liebt wie dieser Vater in diesem Gleichnis. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Pass auf, das wird dir noch besser. Dann nimmt er ihn in seine Arme. Nicht in Schwitzkasten, in die Arme. Und weißt du, warst schon mal im Schweinestall, hast du schon mal, weißt du, wie Schweine stinken? Ey, Schwein, das stinkt richtig. Richtig, die wälzen sich an ihrer eigenen Schweinescheiße. Und das stinkt alles, ist fürchterlich. So, und jemand sagte mal, weißt du, der hat mal so, ist mal durch den Stall gegangen, nur durchgegangen, und dann hat er gestunken und musste sich duschen und alles hat das verpestet. So, wenn du jetzt überlegst, da kommt der Vater umarmt ihn, das heißt, nicht nur der Sohn hatte dann gestunken, sondern der Vater auch. So, also weißt du, im Normalfall würde das vielleicht so bestenfalls aussehen, weißt du, dass der Vater läuft und stopp. Junge, geh dich duschen, das geht gar nicht. Verstehst du? Und niemals in den Arm nehmen. Ich weiß, ich hab mal jemanden, bei einer Zeltevangelisation gewesen und da war jemand, der war obdachlos, der sich länger Zeit nicht gewaschen hat, eingemacht hat, alles Mögliche. So, du hast in dem Zelt diesen Geruch, also du hast den gerochen. Und der hat aber sein Leben Jesus gegeben, als wir dann draußen standen und geredet haben. Und was machst du mit jemandem, der Jesus sein Leben gegeben hat, diesen neuen Bruder, heißt du im Himmelreich Gottes willkommen. Und dann sagst du nicht, herzlich willkommen, sondern du nimmst ihn in den Arm. So, und weißt du, wir haben den dann in den Arm genommen und sind dann im Auto heimgefahren. Der war nicht dabei. Aber jeder von uns, der ihn in den Arm genommen hat, die Klamotten, die haben gestunken. Das heißt, wir waren im Auto und wir hätten uns fast übergeben. Wir haben das Fenster aufgemacht. Wir haben gesagt, du stinkst, du auch. Wir haben alle gestunken und es war nur eine Umarmung gewesen. So, verstehst du, für mich, als ich da stand, war das eine willentliche Entscheidung, als ich den gesehen habe und gerochen habe, zu sagen, das ist jetzt mein Bruder. Und ich will ihn in den Arm nehmen. Ich weiß nicht, was da in mich ist, was mich dazu bringt, ihn in den Arm zu nehmen. Weil vom Fleisch aus sage ich, nein, lauf weg. Aber weißt du, da ist die Liebe Gottes in dir, die sagt, nimm ihn in den Arm. Und nachher musst du mit dieser Liebe klarkommen. Und weißt du, das ist der Hammer in diesem Bild. So verbinde ich das in diesem Bild, dass er hinläuft und sagt, ich nehme diesen stinkenden Sohn in den Arm. Weißt du, was das für mich eigentlich symbolisiert? Dass Gott keine Angst vor Sünde hat. Es ist, wow, du bist ja in Sünde gefallen und da ist auch noch ein Fleck an dir. Mein Sohn, jajaj. Keine Berührungsängste. Sein Sohn Jesus ist am Kreuz gestorben. Für was? Für die Schuld, für die Sünde unter anderem. Und er hat mit seinem kostbaren und heiligen und reinigenden Blut bezahlt. Das ist der Hammer. Eine Sache, die mich wirklich so begeistert, ist ja diese, dass man sich ja damals gefragt hatte, wer hat das Lösegeld bekommen, also das Blut Jesu. Ne? Weil wenn Jesus sagt, es ist das Lösegeld, dann muss das Lösegeld ja irgendjemand bekommen. Wo ist es denn hin? Wer hat es bekommen? Da gab es verschiedene Diskussionen. Der Teufel kann es ja nicht bekommen haben. Oder vielleicht hat Gott das Lösegeld bekommen, aber Gott hat das Lösegeld ja gar nicht gefordert, sondern der Teufel musste ja bezahlt werden. Und da kam eine Idee und die ist wirklich der Hammer, weil dann heißt es, dass Jesus mit dem Lösegeld, mit seinem Blut in das Totenreich hinabgegangen ist und hat dem Teufel gesagt, hier ist das Lösegeld. Aber weißt du, was der Teufel für ein Problem hatte mit dem Blut Jesu, mit dem Lösegeld? Er konnte es nicht nehmen. Weil das Blut Jesu heilig ist und rein und ohne Sünde. Er konnte es nicht nehmen. Und das ist so cool. Das ist so stark. Das wäre so... Nein, lass mal das kann man nicht toppen. Das ist der Hammer, danke Jesus. Und dann kommt der Hammer... Weißt du, was er dann machte? Der hat ihn nicht nur in den Arm genommen, dann steht dort, er küsste ihn. Das habe ich damals nicht gemacht. Aber wenn ich mir das vorstelle, denke ich, ey, das ist krass. Ich meine, der hat ihn nicht nur in den Arm genommen, der hat ihn geküsst. Boah, der hat voll nach Schwein gestunken. Schweine sind total unrein. Und jetzt sagt Jesus dieses Bild, dass der Vater keine Berührungsängste hat mit diesen schweinischen Aktivitäten. Werfe ich jetzt gerade mal so provokativ hier rein. Küsst ihn, das ist undenkbar. Das ist nicht der Vater Gott. Das geht gar nicht. Unmöglich. Aber wahr. Sein Sohn sagte zu ihm, jetzt kommt das Sprüchlein, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, auch gegen dich, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. So, er hat sich das total aufgesagt, die ganze Zeit auf dem Weg. Ja, wie machen wir das am besten? Das ist geschickt, das kommt gut an als Tagelöhner. Genau, Vater, ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Hey, genau, ich bin nicht mehr der Sohn, es tut mir leid, ich habe es total vermasselt. Und das machen wir, das kommt gut, das kommt, ja, ich denke, das ist gut, da habe ich auch keinen Anspruch, ich melde keinen Anspruch mehr, weißt du, weil wenn ich jetzt da hinkomme und sage, ich bin immer noch dein Sohn, dann hört sich das ja so an, ich hab wieder Anspruch auf das Erbe irgendwie. Und nein, nein, das ist ja jetzt alles vorbei. Das ist genau, nein, ich bin nicht mehr dein Sohn. Okay, das sagt er ihm. Das ist jetzt seine Buße. Und jetzt guck mal, ne? Jetzt kommt der Vater. Ich meine, bitte, hallo, 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 hallo. So, ne? Das war doch wenigstens doch, das war doch mal eine Buße, oder? Da hat er doch mal was, da hat er doch mal eine Buße getan. So, jetzt guck dir das mal an. Was das Erste war, was der Vater sagte, als sein verdreckter Sohn zurückkam. Als aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger. Hallo, der Ring, das war der Siegelring, dass er die Familiengeschäfte des Vaters wiederführen durfte. Würden wir nicht sagen, du, zuerst muss man da mal ein Gespräch haben irgendwie. Wir müssten da mal echt ein Gespräch erstmal führen. Und der bräuchte echt vielleicht ein paar Jahre Seelsorge, dass das nicht nochmal passiert. Oder? Weiß das Gott denn nicht? Ach nee, die hatten damals noch keine Seelsorge. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen fies, aber... Holt einen Ring für seinen Finger, Sandalen für die Füße, schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist zum Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Ein Freudenfest begann. Hey, ist das die erste Reaktion, die wir für solche Leute haben? Ich meine jetzt mal im Ernst. Jetzt mal ganz im Ernst. Also, wenn mein Kind jetzt kommt und richtig Mist gebaut hat, da ist doch nicht die erste Reaktion von mir, hey, das ist so schön, dass du wieder da bist. Du hast alles vermasselt, das Auto kaputt gefahren. Ey, das macht gar nichts. Schatz, wir holen jetzt das neue Auto, das kriegst du, kannst du gleich wieder mitfahren. Das ist so schön, dass du hier bist. Und weißt du was, wir fahren jetzt zur Feier des Tages im Restaurant und machen ein richtiges Fest. So cool, dass du wieder da bist. Ey, Moment mal. Vielleicht irgendwie nochmal so einen Prüfungstest beim ADAC oder so schenken im Vorfeld, dass er lernt zu fahren oder irgendwie. Das macht keinen Sinn, verstehst du? Das macht eigentlich von menschlicher Sicht, macht das keinen Sinn. Und das, das ist doch Blödsinn, weil Jesus sagt noch nicht mal, oder der Vater sagt noch nicht mal, ich finde das super, dass du das hier so sagst und als Sohn, und ich kann das nachvollziehen und deine Denkweise, aber weißt du, mein Herz ist vor, der redet noch nicht mal, sondern sagt, eigentlich, weißt du, ey, lass den Quatsch, hey Dina, hol das beste Gewand, ey, lass ihn doch vorher mal duschen oder so. Hol die Kleider, zieh ihn an, den Siegelring, ist alles dran, alles super. Hey, bist mein Sohn, der war verloren, jetzt ist er heimgekehrt. Moment mal, wie, der war verloren? Der hat dich für tot erklärt, hast du das vergessen? Du hast ihm das Erbe ausgezahlt, hast mal gefragt, ob er noch was davon hat? Verstehst du, dieses Bild, das Jesus hier zeichnet, das gibt es eigentlich, so kann doch kein Vater sein. Und das ist der Hammer, weil es gibt wirklich keinen Vater wie den Vater Gott. Das ist ja der Punkt. Also wenn man diese Reaktion da anguckt, dann denkt man irgendwie, und es gab ja tatsächlich das Fest, das war ja kein Synonym. Es gab tatsächlich das Fest. Das gibt's doch gar nicht, oder? Jetzt mal im Ernst, das gibt's doch gar nicht. Und dann, jetzt geht's ja noch weiter. Jetzt hört ihr das mal an. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Den haben die noch nicht mal geholt. Der war am Arbeiten. Ja, das, was der andere Bruder mit ihm vielleicht zusammen gemacht hat, immer, macht er jetzt allein. Währenddessen, Big Party, bei Party. Und der war am Arbeiten. Überleg dir das doch mal. Ist das nicht vorprogrammiert, dass der, ey, der wird doch voll ausrasten, wenn der jetzt kommt. Bis zum Schluss hat er gearbeitet. Der wird noch nicht mal vorher gerufen. Irgendwie, ey, dein Bruder ist da. Steig gleich eine Party. Vielleicht schaffst du noch, dich fertig zu machen. Bis zum Schluss gearbeitet. Wenn dir das vorstellst, ja. Ne? So, wen hat Jesus wohl damit gemeint? Naja, als er hereinkam, hörte er Musik und Tanz im Haus. Was ist das denn? Musik und Tanz? Sind hier etwa Leute fröhlich? Nein, wir folgen den Geboten des Herrn. Da gibt es keine Freude. Was ist denn hier los? Was ist passiert? Gibt es ein Freudenfest? Für mich vielleicht, weil ich so toll gearbeitet habe? Nein, nein. Da fragt der Diener, was ist denn los? Ne? Und dann hing er, weil das wäre ja die logische Folge aus Selbstgerechtigkeit. Wurde mal Zeit, dass eine Party für mich im Gange ist? Nee, die Party ist nicht für dich. Für wen ist denn die Party? Dann fragt er den Diener und jetzt kommt der Hammer. Dein Bruder ist wieder da. Was? Warte mal, Moment mal. Ich komme gerade von der Arbeit. Ey, ich bin total groggy. Ich kann nicht mehr. Wie, mein Bruder ist da? Der hätte doch rauskommen, helfen können. Und dann erfuhr er, dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater, was hat der Vater gemacht? Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Welches Kalb? Das wir gemästet haben. Mein gemästetes Kalb kriegt mein Bruder. Ich komme gerade von der Arbeit. Ich bin fertig. Kannst du dir das vorstellen, was das Bild, das sie so aufgemalt hat? Kannst du das vorstellen? Wirst du sagen, nee, das finde ich voll gerecht. Also wenn ich das erleben würde, ich hätte damit überhaupt kein Problem. Gar nicht, überhaupt nicht. Das ist völlig in Ordnung. Ich würde ihm womöglich mein Erbe auch noch geben. Ist alles in Ordnung, habe ich kein Problem mit. Jetzt mal im Ernst. Ich glaube, jeder von uns, der hier ist, der sagt, ich hätte damit ein Problem, das wäre krass. Ich würde mich benachteiligt fühlen von meinem Vater, oder? Warum ist diese Sicht so aus der Sicht des Sohnes? Weil der Sohn eine Sicht hat von sich und dem Vater, die nicht wahr ist. Aber wenn wir diese Sicht haben, dann kommen wir auf den Gedanken, dass der Vater ungerecht ist. Aber das hat nichts mit dem Vater zu tun, der immer gut ist, sondern mit unserer Sicht über die Dinge. Ja, so. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Vielleicht hat der Bruder gesagt, ja, wohlbehalten, auch das noch. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Der kam von der Arbeit, wollte vielleicht duschen, war auch fertig, stand da vom Haus und sagt, ne, geh ich nicht, nein. Da steht er da vom Haus. Ich stelle mir die Szene so vor, es hat geregnet, weil das einfach passend ist für das ganze Gleiche. Hat geregnet. Und dann stand er da. Nee. Guckt durchs Fenster und sieht, da freuen sie sich, da freuen sie sich. So. Zornig, total sauer steht er da. Und jetzt kommt der Hammer. Sein Vater kam heraus und redete zu ihm. Der Vater schickt nicht einen Diener, sondern der Vater kommt selbst raus und redet mit ihm. Jetzt kommt der Hammer und er sagte, jetzt geht's ab. Und er sagte, all die Jahre habe ich für dich schwer gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen. Nicht einmal. Wenn du mir was aufgetragen hast und in dieser ganzen Zeit hast du mir noch nicht mal eine junge Ziege gegeben und mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, dein Sohn, der daherkommt, also weißt du, nicht mein Bruder, sondern dein Sohn. Das heißt, der Bruder, der hat es geschnallt. Der hat gesagt, das ist nicht mehr mein Bruder. Das ist dein Sohn. Warum wusste er, dass es noch sein Sohn ist? Weil so ein Fest veranstaltet nur für einen Sohn. Der daherkommt, nachdem dein Geld mit Huren durchgebracht hat. So, das heißt, der Bruder wusste auch, was der da gemacht hat. Das heißt, das hat sich rumerzählt im Dorf. Alle wussten Bescheid. Dieser, der verschwendet sein Geld mit Huren und mit allem. Und der Bruder wusste das. Der Bruder, der war zornig auf seinen Bruder. Warum? Wie kann man das meinem geliebten Vater antun? Und jetzt versteht er die Welt nicht mehr, weil eigentlich wäre doch die Reaktion des Vaters eine ganz andere gewesen in den Augen des Bruders. Wie kannst du nicht verbittert sein mit dem, wie er mit dir umgegangen ist? Nun musst du doch mal auf den Tisch schauen, da feiern wir doch kein Fest. Verstehst du das? Das ist sehr, sehr dramatisch, was hier eigentlich sich abspielt. Also, das ist der Hammer. Man denkt eigentlich, wenn du das Bild so willst, ich sag's jetzt mal gemein, würdest du doch sagen, hat der Vater Demenz? Hat er das vergessen? Das geht doch gar nicht. Verstehst du, da kommt der Sohn an, hey, hi, hey, wie siehst denn du aus? Neue Klamotten, Siegelring, übernimmst direkt die Geschäfte, Montag geht's los, super, das gemästete Kalb, hol mir, mach mal ein Fest, genial. Wo ist denn eigentlich mein anderer Sohn? Ach, der steht draußen, ja, geh mal hin. Also, verstehst du, das denkst du, das gibt's doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Bist du mit mir? Verstehst du das so ein bisschen, wie ich das aufmale? Ich meine, ich mache das vielleicht ein bisschen extrem, aber ich weiß nicht, ob es wirklich weniger extrem war. Das ist der absolute Hammer, was hier eigentlich abgeht. So, ja, und dann hat er sein Geld mit Huren durchgebracht. Du denkst, wenn du das liest, eigentlich, das wird immer schlimmer. So, dass die ganze Familie wusste, was der da gemacht hat. Das war nicht irgendwie eine Heimlichkeit. Ja, was hat denn der da gemacht? Ist er vielleicht überfallen worden, das arme Geld, der kann ja nichts dafür. Die wussten, der hat das verhurt, der hat das versoffen, der Trottel. Die wussten das. Das musst du mir überlegen. Das ist so krass, ne? Und dann feierst du. Dann sagt der Sohn, dann feierst du. Wie kannst du mit ihm feiern? Hallo. Und dann das gemästete Kalb. Das ging, der Sohn, der war fertig. Weißt du, der kam müde von der Arbeit. Kennst du das? So ein müder Arbeitstag, wo du sagst, ich will nichts mehr machen. Kennt das jemand? Ich habe einfach keinen Bock mehr. Und wenn's Telefon klingelt, dann gehst du nicht ran, weil du einfach sagst, ich kann nicht mehr. Und dann kommt so eine Nachricht. Also das ist total krass. Ne? Und jetzt kommt sein Vater zu Wort. Jetzt kommt der Vater wieder. Das ist so klasse. Sieh, mein lieber Sohn. Was soll ich sehen? Du und ich, wir stehen uns sehr nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Na toll. Die Hälfte davon hast du ja verschenkt an den anderen. Was bleibt denn da noch übrig? Ne? Ja. Wir mussten diesen Freudentag feiern. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Was für eine Antwort, die würde jeden zornigen Sohn besänftigen. Ja, das verstehe ich jetzt. Ach, sorry, Papa, da habe ich mich echt vertan. Ja, klar. Hey, gehen wir rein, da feiere ich mit. Hey, das habe ich jetzt verstanden. Die Sicht hatte ich einfach nicht gehabt, sorry. Nein, das ist nicht die Reaktion, sondern er antwortete und sprach zum Vater, siehe, der kann das nicht verstehen, der kann das nicht glauben, was hat er gerade hört von dem Vater, denn geht's noch? Und er sagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Hey, das war doch ein Top-Sohn. Der hat gearbeitet, nie wieder Worte gegeben, haben wir gehört. Ich wusste gar nicht, dass es solche Kinder gibt. Mann, das kriege ich ja noch nicht mal. Ne? Nie wieder Worte, nie. Ey, das ist doch, aber das ist es, ne? Wie im Himmel, so auf Erden. Nie wieder Worte. Wenn du es mal überlegst, weißt du, sagst deinem Kind was und machst du das? Und unsere Kinder natürlich immer, ja, Vati, natürlich machen wir das. Es ist überhaupt kein Problem. Könntest du mal einen Keller putzen? Liebend gern. Putze ich jeden Tag, wenn du das möchtest. Keine Widerworte, oder? Hey, könntest du der Mama bitte helfen beim Geschirr? Ja, natürlich, wo ist das Handtuch? Ich nehme gleich zwei. So, ne? Wenn ich das lese, denke ich, das gibt es doch gar nicht. Also weißt du, Jesus erzählt hier eine Geschichte, wo du von beiden Seiten denkst, das gibt es nicht. Aber der Hammer in all dem, was es wirklich gibt, ist den Vater. Und Jesus bringt hier eine Geschichte, die eigentlich so übertrieben ist von beiden Söhnen. Weißt du, wo du denkst, aber der Vater, der ist der Hammer. Und jetzt ist das Krasse, da ist dieser Sohn, der hat nie was falsch gemacht eigentlich, wird hier aufgezeigt. Nee, der hat alles richtig gemacht. Nie ein Widerwort gegeben, immer gearbeitet, mehr als notwendig wahrscheinlich, nie ein Gebot übertreten und viele Jahre. Und jetzt sagt er, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben. Da reden wir noch nicht vom Kalb, Vater. Böckchen. Dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Weißt du, aber ihm, da hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Und weißt du, jetzt kommt das eigentlich, was ich eben sagte. Jetzt kommt die Antwort des Vaters. Und er sagt zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Und weißt du, eigentlich sagt er eben, weißt du, das Kalb, das hättest du die ganze Zeit haben können. Du hättest eigentlich jeden Tag ein Fest feiern können. Du hättest jeden Tag nach der Arbeit heimkommen können und ein Fest feiern können. Du hättest jeden Tag mit deinen Freunden Spaß haben können. Jeden Tag. Was wird hier aufgezeigt? Hier ist jemand, der die Gebote und all das hochgehalten hat und mit seiner Selbstgerechtigkeit dastand und er konnte es nicht ertragen, dass da jemand war, der unverdient ein Fest bekommt. Offensichtlich. Und das ist doch unfair. Und weißt du, der Hammer ist, dass Jesus dieses Bild aufzeigt vom Vater. Und sagt, da ist ein Vater, der eigentlich sagt, weißt du, du hast die ganze Zeit Zugang zu mir. Die ganze Zeit hast du Zugang zu mir. Was meine ist, ey, das gehört dir. Weißt du, du brauchst noch nicht mal warten, bis ich das Erbe aufteile. Es gehört eh dir schon alles. Das hat der aber nicht verstanden, deswegen wollte er die Hälfte haben. Den ganzen Zugang hast du, das ist echt krass. So, und weißt du, dann wartet der, dass wir irgendwann mal das gemästete Kalb bekommen und du kannst es dir einfach nehmen. Einfach nehmen. So, wir haben gelesen, weißt du, dass du ein Miterbe bist. Also du sollst lernen, dein Erbe in Anspruch zu nehmen, das der Vater Gott dir schon gegeben hat. Hast du gewusst, dass in der Bibel steht, wir sind Miterben? Wir sind Miterben. Weißt du, für mich ist der Hammer, dass da so ein Vater abgezeichnet ist, der eigentlich, also wenn ich das beschreiben würde in diesem Gleichnis, was ist so die Eigenschaft Gottes von dem Ganzen, dann ist es einfach, dass Gott gut ist. Und dass er mit jeder Situation irgendwie klarzukommen scheint. Und mit jeder Situation, die da kommt, reagiert er sogar noch mit Liebe. Weißt du, du denkst eigentlich, dass das, also ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber es gibt Situationen, da ist die Liebe, also ich weiß auch nicht, wo die dann ist. Weißt du, das ist echt herausfordernd, wirklich. Und weißt du, hier siehst du, der hat die ganze Zeit, der hat die Beziehung zu seinem Sohn nicht abgebrochen, der war immer da und sagt, ich bin dein Vater und ich bin für dich da. Und ich finde, dieses Bild hat echt, also Diskussionspotenzial, ein Konfliktpotenzial, wenn man eigentlich denkt, wie kann Jesus hier den Vater Gott so präsentieren? Ganz einfach, er kann es, weil am Anfang haben wir gelesen, mein Vater hat mir die Vollmacht über alles gegeben. Alles, was ihm gehört, gehört mir. Hast du gelesen, dass Jesus mal gesagt hat, alles, was meines, ist sein, aber alles, was meines, ist auch dein? Er hat es dir schon gegeben. Siehe, ich habe euch die Vollmacht gegeben auf Schlangen und Skorpione. Und ich gebe euch irgendwann die Vollmacht. Hast du schon hier? Ich gebe dir alles. Hast du schon? Oh Herr, gib uns bitte mehr Vollmacht. Habe ich schon. Herr, bitte mehr. Habe ich schon. Herr, könntest du mir noch ein bisschen mehr Vollmacht geben? Habe ich schon. Siehe, ich habe dir alle Vollmacht gegeben. Bitte, Herr, das gemästete Kalb. Nein, Herr, das Böckchen. Ich würde mich übers Böckchen freuen. Nein, du kannst das Kalb nehmen, wenn du willst. Vater, bitte, bitte, gib mir das Böckchen. Du kannst das Kalb nehmen, wenn du es willst. Oh, ich muss mehr arbeiten, um mir die Liebe zu verdienen des Vaters, dass ich mehr Vollmacht bekomme. Gute Idee. Jetzt arbeite ich noch mehr. Hä? Wie kann der frisch Bekehrte jemanden aus dem Rollstuhl aufholen, da verstehst du mir gleich die Sprache, aufstehen lassen? Ich habe gefastet dafür. 41 Tage. Verstehst du das? Kennst du das irgendwie? Wieso? Oh, jetzt freuen sich alle über den.
Ich war der mit den 41 Tagen.
Ja, jetzt freuen sich alle über den. Das ist doch.
Verstehst du?
Das geht doch gar nicht. Und wir haben unsere Ideen vom Vater, wie wir denken, wie wir sein Herz erreichen könnten. Aber der Witz an der ganzen Sache ist, dass wir es schon haben. Wir haben das Herz des Vaters schon erreicht. Weil er hat gesagt, weißt du, ich will, dass die ganze Welt gerettet wird. Und mein Sohn gibt das Lösegeld für alle Menschen. Da steht nicht, der Sohn gibt das Lösegeld, na, für so ein paar. Die habe ich ganz besonders lieb. Für alle Menschen. Und wenn du jetzt überlegst, diesen Punkt, der fasziniert mich so sehr, wo dann steht im Petrusbrief, er verzögert oder er versäumt die Verheißung nicht, wie einige meinen, dass er nicht nochmal kommt, sondern er will, dass alle Menschen gerettet werden. Deswegen kommt er noch nicht. So, das heißt, jeder Tag, wenn ich mir das überlege, jeder Tag, weißt du, an dem ein Haufen Menschen sterben, jede Sekunde sterben ein paar Menschen, ich habe die Statistik jetzt nicht im Kopf, ist er bereit einzugehen, weil er möchte, dass jeden Tag Menschen gerettet werden. Und deswegen sagt er, ich komme noch nicht wieder. Es könnten noch ein paar gerettet werden. Es könnten noch ein paar gerettet werden. Es könnten noch ein paar gerettet werden. Was ist dahinter? Dahinter ist absolute Liebe. Das bedeutet eigentlich, dass Gott bereit ist, dass 1.000 zu deiner Linken, 10.000 zu deiner Rechten fallen, damit du gerettet wirst. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Aber das, weißt du, Jesus präsentiert hier einen Vater, der wirklich so gut ist, wie Jesus das präsentiert. Und weißt du, wir haben da, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so den Vater zu entdecken, das, also kennst du das? Das finde ich der Hammer. Weißt du, wenn du die Dinge dir verdient hast bei Gott, weißt du, dann ehrst du ja eigentlich dich mehr als Gott. Weißt du, sondern du wirst dann sagen, weißt du, hey, das ist klar, dass ich das erlebt habe, weil ich habe meine 5 Schritte zum Erfolg vollbracht und deswegen konnte Gott gar nicht anders als mir das geben, weil ich diese 5 Schritte gemacht habe. Weißt du? Also im Endeffekt wirst du eigentlich sagen, ich habe das erreicht. Aber weißt du, was für mich wirklich überwältigend ist und wo ich jedes Mal heulen muss, wenn mir etwas widerfährt, wo ich weiß, das hast du gerade gar nicht verdient. Und dann weißt du eigentlich, weißt du, dafür Er muss mich lieben. Er muss mich wirklich lieben. Weißt du, weil wenn du gefühlt aus dem Schweinestall kommst und dann kommst du vom Vater und der steckt dir so einen Goldring an, dann denkst du doch irgendwie, ey, Papa, ich weiß nicht, ob das mitgekriegt ist, aber es stinkt, mir fällt selber auf, ey. Es tut mir leid. Und dann nimmt er dich in den Arm und küsst und sagt, ey, Papa, hör auf. Weißt du, das ist doch eigentlich das, was da passiert ist, was ich wirklich glaube. Weißt du, er hat diesen Sohn in den Arm genommen und da ist Heilung und Wiederherstellung geflossen in dieser Umarmung und in der Liebe des Vaters. Weißt du, das war seine Aufarbeitung. Weißt du, und wir haben oftmals diese Vorstellung, weißt du, da muss dies und das passieren. Aber weißt du, ich bin überzeugt, dass wenn wir Gott erleben, egal was gewesen ist, egal was bekommen ist, und wir kommen in diese liebenden Arme des Vaters rein, da kann ein Seelsorgeprozess über 10 Jahre in einer Minute gelöst werden. Das ist nicht ein Wunschdenken von mir, sondern das ist, was ich glaube und das ist tatsächlich auch, was ich schon erlebt habe, selber und auch bei anderen gesehen habe. Und das ist nicht verdient. Das ist nicht, dass wir gesagt haben, ja, jetzt haben wir uns zum Herzen Gottes vorgearbeitet und geackert. Seit 24 Stunden nicht geschlafen, nur gebetet. Das ist doch klar, dass ich dann ans Herz Gottes komme. Weißt du, das ist nicht die Motivation. Das ist das, der Sohn, der hat gearbeitet, der hat geackert. Aber weißt du, wenn wir in Selbstgerechtigkeit leben, werden wir sagen, das ist ungerecht. Wenn wir sagen, das ist nicht fair vom Vater, das ist doch Bevorzugung. Verstehst du? Es kommt darauf an, wie dein Herz dem Vater gegenüber eingestellt ist. Und wenn du dann merkst, das ist ja, ich möchte auch gar nicht sagen, weißt du, dass du jetzt vielleicht hier sitzt und sagst, nee, also ich denke gar nicht, dass das ungerecht ist, überhaupt nicht. Also von Anfang an, als ich die Story gehört habe, habe ich immer gedacht, nee, Gott ist gut und Gott ist gerecht, nee, er ist nicht ungerecht. Ganz ehrlich, wir können das in einer religiösen Art und Weise sagen, dass wir es vielleicht oberflächlich selber glauben. Aber ich glaube, dass es hilft, das anzuschauen und dann zu gucken, was ist da wirklich in meinem Herzen los. Weil, weißt du, ganz ehrlich, ich habe lange Zeit mit dieser Schriftstelle gekämpft und habe gesagt, Gott, das ist ungerecht. Ich finde das fies. Weißt du, warum? Ich möchte dir ein Beispiel geben. Da ist jetzt jemand, der hat dich total verletzt. Der hat dir richtig wehgetan, weißt du. Und du hast da echt geheult und du warst fertig und hast überlegt, ob du alles hinschmeißen sagst, ist mir jetzt alles egal, ich ziehe in die Toskana oder keine Ahnung. Ich bin durch, ich bin fertig, ihr könnt mich alle mal, das war's, okay? Und dann erlebst du, wie dieser einfach so von Gott angenommen wird. Und er kommt noch nicht mal zu dir und tut Buße. Und jetzt wird er angenommen. Oder sie oder Kind oder... Ist völlig wurscht. Und dann liest du die Stelle und sagst, ey Gott, weißt du, aber ein Blitz kurz mal vom Himmel hätte die Person verdient. Weil ich bin dein Kind, das er verletzt hat. Ich leide immer noch darunter. Kommt das... vielleicht jemandem bekannt vor? Oder ist das nur, ja, Stefan, du bist Leiter, deswegen hast du da das Problem. Wir beten für dich, danke. Ne? Ja, aber das hat mir ein Problem bereitet, diese Stelle. Weil ich dann gedacht habe, das kann doch nicht sein, weißt du, weil dann siehst du nämlich dich selber, du bist doch am Machen und am Tun. Du machst das doch alles, weil du ihn liebst. Und das hat mich herausgefordert, diese Stelle. Und dann habe ich das unfair gefunden. Ich denke, ja, toll. Anderes Beispiel. Habe ich hautnah erlebt. Ich kam in eine Jugendgruppe rein, 1-2 Jahre bekehrt, und da traf ich so depressive Christen. Wusste gar nicht bis dahin, dass es das gibt. Habe ich dann kennengelernt. Und dann kam ich mit ihr ins Gespräch und dann sagte, ich werde es nie vergessen, dann sagte die Person mir Folgendes. Weißt du, Stefan, mein ganzes Leben lang bin ich Christ. Weißt du, wenn du mich jetzt fragst, wann hast du dich bekehrt, kann ich es dir nicht sagen, weil ich Jesus immer geliebt habe. Immer. Ich habe alles für ihn gemacht, in der Schule, alles für ihn erduldet, alles für ihn gelitten, alles. Und weißt du, wenn ich dich sehe, habe ich ein Problem. Ich war frisch bekehrt, verstehst du? Was habe ich denn gemacht? Und dann hat sie gesagt, weißt du, was ich nicht verstehe ist, du hast das ganze Leben ausgekostet. Und jetzt kommst du hierher und erlebst Wunder mit Gott, die ich in meinem ganzen Leben nie erlebt habe, obwohl ich es gerne wollte. Mir ist da nichts eingefallen. Aber weißt du, diese Person hat dann gesagt, die einzigste Lösung, die ich sehe, ist, in die Welt zu gehen, auszukosten, und dann zurückzukommen, dass ich ein Zeugnis habe. Hat wirklich stattgefunden, das Gespräch, denk mir das nicht aus. Das war für mich so krass, aber weißt du, das ist das letztendlich, was ich heute verstehe, was wir in diesem Gleichnis sehen. Wenn da diese Verbitterung kommt, ich habe doch gemacht und getan. Das ist ungerecht, das ist unfair, erzähl mir nicht, dass Gott fair ist. Aber sitzt im Gottesdienst, ja, Gott ist gut. Ja, natürlich, natürlich, nein, sagt man ja nicht. Ich will mich ja gegen Gott nicht versündigen. Ich darf ja nicht sagen, dass er schlecht ist. Dann stehe ich ja da wie Satan. Nein, er ist gut. Nein, ist okay. Ja, nee, das ist gut. Aber weißt du, ich glaube, dass ein guter Weg ist, ehrlich zu sein und zu sagen, ey, weißt du, Vater, ganz ehrlich, ich komme mit deiner Liebe nicht klar. Weil ganz ehrlich, wir müssen mit der Liebe Gottes erstmal sowieso klarkommen. Und wir glauben aber, nee, wir kommen schon klar, ist kein Problem. Da gibt es Dinge, die stoßen uns einfach an. Das ist nicht so, dass die Pharisäer, die sind natürlich ausgerastet, aber ich bin ja kein Pharisäer, deswegen finde ich das alles gut, obwohl ich es nicht gut finde. Aber ich finde es alles gut. Verstehst du, das ist nicht heilsam für unsere Herzen, sondern heilsam ist das anzugucken und zu sagen, ey, das gibt's nicht. Das gibt es doch nicht. Der Vater macht da keinen Unterschied bei seinen Kindern und sagt nicht zumindest mal, ey, weißt du, ich weiß, du warst da auf dem Feld, ey, du hast geackert, ich habe dir auch zugesehen, habe gedacht, das ist doch nicht mehr normal. Aber weißt du, das ist doch echt krass, wenn man sich das so anguckt, denkst du, das gibt's doch nicht. Ach Mensch, aber weißt du, in dem allen, was ich richtig gut finde, auf beiden Seiten, egal wo du dich gerade siehst oder wo du andere siehst, das Coole ist Folgendes, dass du eigentlich eines sagen kannst, Papa, ich würde gern mal in den Arm genommen werden von dir. Ich würde einfach gern mal in den Arm genommen werden von dir, weil ich weiß, dass du gut bist und du bist besser, als du denkst. Und deswegen hilf mir, dass ich anfange, anders zu denken, damit ich dahinter komme, wie gut du wirklich bist. Weil weißt du, was dann passiert? Dann passiert Folgendes. Du siehst denjenigen, wegen dem du so verbittert gewesen bist. Und du hast Heilung beim Vater bekommen. Und jetzt führt der Vater dich und leitet der Vater dich zu was? Diese Person, die du von Natur aus jetzt eigentlich hassen müsstest und am liebsten schlachten würdest, er leitet dich an, diese Person zu lieben. Und jetzt passiert das Irrsinnigste. Du kommst auf einen Liebesweg mit dem Vater, wo du auf einmal die Person anfängst zu lieben. Und andere um dich herum sagen, ey, sag mal, der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun, oder? Und du sagst dann, ey, ich glaube, dass der so eine Berührung mit der Gnade Gottes braucht. Und ich wünsche mir total, dass er so die Liebe Gottes erfährt, ey, dafür bin ich echt am Beten. Ey, hast du vergessen, was der gemacht hat? Verstehst du, das ist das, was der Vater, hast du vergessen, was er getan hat? Hast du die ganze Situation nicht im Blick, was alles gewesen ist? Doch. Aber weißt du, da verändert sich dein Herz und auf einmal fängst du für die Person an zu beten und du sagst, ey, ich würde mich total freuen. Und weißt du, auch wenn die Person gar nicht zu mir kommt und um Vergebung bittet, ist das völlig eigentlich egal, weil weißt du, ich habe ihr vergeben. Und Jesus hat am Kreuz ausgerufen, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat nicht gesagt, ja, vergib ihnen, aber erst, wenn sie zu mir kommen. Er hat die Vergebung schon ausgesprochen. Das finde ich der absolute Hammer. Und weißt du, deswegen möchte ich euch Mut machen, mit diesem Vater wirklich in Verbindung zu treten, wie Gott ihn da beschreibt. Und zu sagen, Vater, weißt du, wenn da heute Dinge sind im Gottesdienst, wo du sagst, boah, da bin ich angeeckt. Und ich wünsche mir für dich sogar, vielleicht denkst du, boah, das ist fies. Nein, ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass du heute irgendwo angeeckt bist. Ich wünsche mir das wirklich, weil das Potenzial hat, etwas Gutes entsteht. Weißt du, aber wenn man einfach, das Schlimmste wäre jetzt, du sitzt hier und sagst, nee, also ist alles, das eigentlich ist das auch nichts Neues, ist alles total, nee, alles easy, alles super, alles cool. Also das wäre das Schlimmste, was hätte passieren können heute. Aber das Beste, was heute passieren könnte, wenn du an irgendeiner Stelle denkst, ey, das geht eigentlich gar nicht. Das geht eigentlich gar nicht. Und dann nimmst du das und sagst, Vater, hilf mir daran zu arbeiten. Warum? Weil das Ding wird mich näher zum Vater bringen. Das Ding wird mich näher in seine Arme bringen. Genau das Ding. Weißt du, aber wir denken, wir sind ja eh schon da und haben schon jede Umarmung und haben eh schon alles. Dann bete für uns und pass auf, könnte sein, dass du auf dem Weg zur Entrückung schon bist. Spätestens jetzt bist du angeeckt. So, nein. Aber weißt du, es kann auch sein,
Also mir geht das manchmal so, da höre ich eine Predigt und ich denke, super, ne? Und dann gehe ich raus und in der Woche auf einmal kommt so ein Punkt hoch und ich denke so, ne, das geht gar nicht. Kennt das jemand? Also musst du auch jetzt nicht sauer auf dich sein, dass du nirgendwo angeeckt bist, sondern es kann doch kommen. Also hab keine Verdammnis. Sei frei, anzuecken. Jesus ist der Eckstein. Also, es ist nicht schlimm, wenn wir manchmal anecken. Wir denken, wir dürfen nirgendwo anecken. Das kann schon sein. Du eck, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei meiner Bibellese manchmal ecke ich da an am Wort. Und denke, ey, das ist aber stachelig. Und was ich aber immer wieder merke, ist, irgendwie scheint an mir zu liegen, nicht an ihm. Ich weiß auch nicht, aber... Lass uns doch mal kurz Zeit nehmen, um einfach zu beten. Du kannst einfach die Augen zumachen. Einfach dich so positionieren, dass es für dich einfach bequem ist, wo du einfach sagst, jetzt kann ich einfach da ein Stückchen empfangen. Vater, also ich bete vor und du kannst nachbeten, Entschuldigung. Vater, ich bin's. Okay, also ich habe das jetzt ernst gemeint. Aber es ist schön, wenn du dich drüber freust. Ja, ich meine es echt ernst, okay. Also manchmal fragen wir uns vielleicht, warum machen wir das? Weißt du, ganz einfach, Jesus hat den Blinden gefragt, was willst du? Okay? Okay, Vater? Ich bin's. Ey, das ist völlig okay, wenn du jetzt lachst und losbrichst, weil ich glaube, das Coole ist beim Vater, du sagst nur aber und er kommt. Und es kann jetzt schon sein, dass du Heilung erlebst und denkst, das gibt's doch gar nicht. Doch, aber. Lass uns nochmal. Papa, ich bin's. Dein Kind. Ich weiß, dass du mich kennst. Und du liebst mich. Mehr, als ich das zurzeit erfasst habe. Dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn irritiert mich ein wenig. Und jetzt kannst du einfach mal kurz sagen, was dich irritiert. Sag's ihm einfach mal. Musst nicht laut machen. Sag's ihm, er hört das. Sag's ihm einfach. Danke, Vater, dass ich das so offen und ehrlich ansprechen darf. Und ich genau weiß, dass du mich dafür nicht weniger liebst. Im Gegenteil, du liebst mich. Weil der Sohn am Ende des Gleichnisses hat dem Vater an den Kopf geworfen, die ganze Bitterkeit seines Herzens. Und der Vater hat in Liebe die Wahrheit ausgesprochen. Ich danke dir, Vater, dass du mir in Liebe begegnest. Ich bete, Herr, gib mir Erkenntnis über deine Liebe. Ich steig da nicht hinter. Aber ich will deine Liebe erfahren. Jetzt gerade ist es mein Wunsch, dass du mich in den Arm nimmst. Ich würde deine Liebe gerne spüren. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen aus der Sicht des zweiten Sohnes. Und vielleicht beten wir das auch alle mit, auch wenn du vielleicht denkst, ich sehe mich überhaupt nicht so. Es könnte sein, dass du während dem Gebet auf einmal anfängst, Punkte zu sehen und wo wirklich Heilung reinkommen kann. Vater, ich liebe dich. Du siehst, wie ich mich für dich hingebe. Wie ich für dich regelrecht arbeite.
Weißt du, ich will einfach nur an dein Herz. Was für mich schwer ist zu verstehen, dass manche Dinge scheinbar einfach nur durch eine Umarmung kommen. Deine Annahme einfach da ist, ohne dass ich irgendwas dafür tun kann. Manchmal fällt es mir schwer zu verstehen, dass du mich liebst, selbst wenn ich genau das Gegenteil mache von dem, was du willst. Und dann auch noch von dir beschenkt werde. Ich verstehe das nicht. Deine Liebe ist so groß. Aber ich will es annehmen. Ich nehme deine Annahme jetzt an. Ich bin dein Kind. Egal was ich tue, egal was ich mache, ich bin und bleib dein Kind. Ich kann nichts machen, dass du mich mehr liebst. Ich kann nichts tun, damit du mich mehr liebst. Es ist nicht möglich, weil du mich liebst. Und du hast mich so sehr geliebt, dass du schon für mich bezahlt hast. Obwohl du gewusst hast, wo ich versagen werde. Aber egal, wo ich versage, ist deine Liebe schon da. Danke. Hilf mir, Gnade für mein Leben zu empfangen, dass ich für meine Mitmenschen Gnade habe, die in meinen Augen bevorzugt sind von dir. Lass mich deine Gnade empfangen. Ich trete heute Morgen heraus aus meiner Selbstgerechtigkeit, deine Liebe zu verdienen, deine Annahme zu erarbeiten. Ich lege das jetzt ab und ich sage danke, dass ich geliebt bin und angenommen bin. Und das gemästete Kalb, ich kann es mir einfach nehmen. Ich muss mir es nicht länger erarbeiten. Weil ich dein Kind bin, gehört mir das, was dir gehört. Wie im Himmel, so auch hier. Dein Wille wird in meinem Leben geschehen. Einfach so. Danke, Vater, dass du gerade hier bist. Vater, lass mich deine Güte erkennen. Deine Güte leitet mich zur Umkehr. Sag ihm einfach, was du gerade denkst. Sag ihm einfach gerade, was so auf deinem Herzen ist. Weil mein Eindruck, dass jemand hier ist, der sagt, ich bin total enttäuscht, ey. Ich bin sowas von enttäuscht und habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Und möchte dir gerne ein Wort weitergeben, dass Gott einfach sagt, hey, du bist so wertvoll in meinen Augen. Und ich wünschte, du könntest sehen, wie wertvoll du in meinen Augen bist. Dass du eigentlich gar nichts machen kannst, um dich zu entwerten in meinen Augen. Du kannst nichts machen, um wertloser zu sein. Das geht gar nicht, weil du in meinen Augen wertvoll bist. Der Preis, den ich für dich bezahlt habe, der steht. Du kannst den nicht mehr verändern. Und denk doch nicht, dass die anderen alle wertvoller sind als du. Denk doch nicht, aber der oder die ist doch so ein bisschen wertvoller. Ich habe mit meinem Blut für jeden bezahlt. Der Einzige, der sich wertloser machen kann, in deinen Augen bist du selbst. Aber das ist eine Lüge, das ist nicht die Wahrheit. Weißt du, vielleicht kannst du ihm einfach mal diese Lüge bringen. Ich bin wertlos. Einfach sagen, ey Vater, ich bring dir diese Lüge jetzt, dass ich wertlos bin. Und frag ihn doch mal, Vater, wie siehst du mich? Vielleicht können wir noch mal kurz aufstehen zum Schluss. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt mit der Gegenwart kommst. Wow, ich danke dir, Vater, dass du hier bist, Herr, um Herzen zu heilen, um Herzen anzurühren. Und ich ehre dein Werk. Wow! Heiliger Geist, ich danke dir, was du jetzt gerade tust, jetzt in diesem Moment. Ich danke dir, dass du angefangen hast, Herr, und dass du weiterführend etwas tun wirst, um den Vater groß zu machen in unseren Herzen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du wirkst. Und ich bete das jetzt aus, Heiliger Geist. Wow. Oh, Heiliger Geist, wir geben dir die Erlaubnis. Offenbare uns. Ja. Wow. Boah, ich höre einfach, der Spätregen kommt. Ich weiß auch nicht warum. Ich spreche einfach aus, der Spätregen kommt auf dein Leben. Der Spätregen kommt. Wow. Wow. Oh, Halleluja. Ich weiß überhaupt nicht, was das gerade bedeutet, aber vielleicht kannst du einfach deine Hand auf die Schulter deines Nachbars legen und sagen, ich setze den Spätregen jetzt frei in dem Namen Jesus. Wow. Wow. Wow, Halleluja. Danke, Herr, für den Spätregen. Wow, danke, Herr. Und es gibt ja auch noch den Frühregen. Und damit sich keiner benachteiligt fühlt, beten wir jetzt noch über Nachbarn aus. Danke für den Frühregen, ich setze den auch frei. Hey. Wow. Danke, Herr. Du bist ja so gut, Herr. Oh, danke, Vater. Wow. Hey, empfange einfach. Empfang einfach. Empfang einfach. Oh, es ist gut. Wow. Halleluja. Ey, ich weiß nicht, wo der Herr gerade Früh- und Spätregen in deinem Leben freisetzen will, in welcher Ecke das ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, er tut's einfach. Ich kann dir das gar nicht alles erklären, ist mir gerade aber auch völlig egal. Gott weiß, was er da tut. Ey, danke, Herr, ich danke dir für Frühregen in meinem Leben. Ich danke dir für Spätregen in meinem Leben. Halleluja. Ha, danke, Herr. Wow. Yay. Ha. Ich freue mich einfach, es ist so schön. Ach, danke, Jesus. Ui. Danke, Herr. Ach, danke, Herr, für deine Gegenwart. Oh, danke, Vater, dass du hier bist. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, dass alles war. Es ist alles so unverdient und wir können es einfach nehmen und sagen, danke. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Vater. Wow. Danke, dass mein Haus und ich dir dienen werden. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, dass Nationen kommen werden zu deinem Lichtglanz, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, dass wir aufstehen und Licht werden, denn unser Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über uns. Danke, Vater. Halleluja. Danke für eine Ernte, die bevorsteht. Danke, Herr. Danke für eine Ernte, die kommen wird, Vater. Wow. Halleluja. Wir danken dir für die Frucht, die eingebracht werden wird, Vater. Für die Ernte, die eingebracht werden wird. Herr, wir danken dir dafür. Danke, Vater, für die Erntearbeiter. Danke, Vater, für alles, was du jetzt gerade freisetzt in diesem Moment. Du bist gut. Herr, oftmals denkt man, irgendwas tust du gerade. Du bist über die Maßen mehr am Tun, als wir sehen und verstehen könnten. Das sind so viele Dinge, die du gerade freisetzt. Herr, für uns als Gemeinde, aber für so viel drüber hinaus. Herr, ich danke dir für gerade, was du jetzt gerade tust, Herr, in unserem Leben, gerade jetzt aktuell. Du bist so mächtig. Du bist so mächtig, nichts ist dir zu groß. Du bist mächtig. Ha. Wow, ich danke dir für das, was du gerade in Greiz am Tun bist. Im Vogtland, Thüringen, Sachsen, im Osten Deutschland. Ich danke dir für das, was du gerade in Deutschland tust. Gerade in diesem Moment. Wow, du bist so groß, du bist so mächtig. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Ich bete und lege deine Gnade auf die Drogenszene von Greiz im Namen Jesus. Halleluja. Das ist so gut, was du tust, Herr. Wow. Danke, Gott. Danke, Vater. Danke, Herr, für das, was gerade passiert. Danke, Jesus. Oh, danke, Vater. Halleluja. Du hast zu deinen Jüngern gesagt, die Ernte ist reif. Hebt die Augen und seht. Danke, Vater, wir wollen mit deinen Augen sehen, was du tust. Das ist hervorragend, das ist wunderbar. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, gib uns Augen des Glaubens heute Morgen. Augen des Glaubens für die Situation, in der wir gerade stehen. Ich setze das frei im Namen Jesus. Augen des Glaubens in dem Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ha. Amen.